Willkommen beim Radio Vatikan Podcast. Mein Name ist Balázs.
Ich bin Nico.
Und ich bin Eva. Wir haben zum letzten Thema, zum letzten Mal, ein Hörerfeedback bekommen von einem Vater von zwei Kindern, der uns erzählt hat, dass er in einer kleinen Stadt im Burgenland wohnt und seine Kinder nach der Familie der Mutter rumänisch-orthodox getauft wurden. In der Schule ist es jetzt aber so, in der Volksschule, dass die Kinder, die einen anderen Glauben außer den römisch-katholischen haben, den Religionsunterricht nicht am Vormittag haben, sondern am Nachmittag. Das ist natürlich nicht sehr attraktiv und das könnte auch die hohen Abmeldezahlen bei den zum Beispiel Orthodoxen erklären, aber auch bei den Muslimen, wenn der Unterricht nicht am Vormittag stattfinden kann. Mhm. Am Land ist es überhaupt schwer durchzusetzen, die Kinder in eine andere Klasse zu setzen während des katholischen Religionsunterrichts. Die müssen meistens dabei bleiben und sich das Ganze anhören. Sie dürfen zumeist nicht einmal die Aufgabe von anderen Fächern in dieser Zeit machen, sondern müssen da still sitzen und zuhören. Bevor der Covid-Pandemie durfte die Tochter dieses Vaters noch in eine andere höhere Klasse gehen und dort den Mathematikunterricht besuchen, was ihr sehr viel Spaß gemacht hat und sie hat das auch alles schön mitbekommen. Nur leider, während der Pandemie ist es dann aufgehoben worden, weil die Klassen nicht mehr durchmischt werden durften. Und so musste sie beim katholischen Religionsunterricht mitmachen, weil die Schule nicht imstande war, eine Aufsichtsperson zu organisieren für die Kinder, die den römisch-katholischen Religionsunterricht nicht besuchen. Das ist aber auch kein Einzelfall, das ist immer wieder in ganz Österreich ist das der Fall, dass sie keine Aufsicht für die abgemeldeten Kinder organisieren können. Im Gymnasium gibt es für die Schülerinnen, die keinen Religionsunterricht gerade haben, eine Sammelklasse. In den ersten 10 Minuten üben sie dort Maschinenschreiben und danach können sie tun, was sie wollen in dieser Stunde. Was ja natürlich sehr praktisch ist, vor allem, weil sie auch die Hausaufgaben machen können oder sich einfach so anderweitig beschäftigen. Mhm. Ja, das war das Feedback des Hörers und man sieht daran, dass da noch einiges im Argen liegt, wenn Schülerinnen mehr oder weniger gezwungen werden, in einen Religionsunterricht zu gehen, dem sie nicht angehören.
Ja, vielen Dank. Da ist ganz gut rausgekommen, wie das eben am Land ist. Wir sind ja vielleicht doch in Wien oder halt großstädtisch geprägt, wo solche Probleme nicht existieren. Aber offensichtlich, sobald man sich ein bisschen von Wien entfernt, kommen diese Probleme wie Benachteiligung des nicht-katholischen Religionsunterrichts und die Weigerung, eine Aufsicht zu betreiben, irgendwie durch. Und letzten Samstag hatten wir ja den ersten Stammtisch. Wir werden es jetzt so machen, nach jeder Folge gibt es einen Stammtisch. Und da hat auch jemand erzählt, der hat eine 7-jährige Tochter in Vorarlberg. Und bei ihr in der Schule ist es so, dass alle Kinder, die nicht in den katholischen Religionsunterricht gehen, eine Deutschförderstunde haben. Jetzt ist diese Familie natürlich mit deutscher Muttersprache. Der Vater sagt, dass das derzeit seiner Tochter nicht schadet, ein bisschen Deutschstunde, normale Deutschstunde zu haben. Aber es ist natürlich eine Art Diskriminierung auch zu sagen, hey, wenn du nicht katholisch bist, stecken wir dich in diesen Paria-Unterricht unter die Ausländer.
Es klingt zumindest ein bisschen wie, also ich meine, die Unterstellung und Annahme, die da mitkommt, ist natürlich die, wer nicht den römisch-katholischen Religionsunterricht besucht, kann nicht gut Deutsch sprechen, weil er vermutlich einem anderen Religionsbekenntnis angehört, das in Österreich nicht so verbreitet ist. Ja, erstaunliche Annahme eigentlich. Oder vielleicht hat man auch durchgezählt und ist zu dem Schluss gekommen, dass das tatsächlich so ist, kann man ja nicht ausschließen.
Ja, also die Mehrheit der Kinder dort kann schon profitieren von diesem Deutschförderunterricht, das ist okay. Dass die Schule für ein, zwei Kinder nicht separate Aufsicht organisiert ist, auch irgendwie nachvollziehbar. Aber da sehen wir einfach die ganze Bandbreite, dass man mit diesem unter Anführungszeichen verpflichtenden Religionsunterricht sich in Österreich Komplexitäten und Ungerechtigkeiten und Absurditäten einhandelt.
Ja, bei allem Verständnis dafür, dass in Schulen der bürokratische Aufwand zu hoch ist, das ist tatsächlich ein Problem für Lehrerinnen und Lehrer, aber es kann trotzdem kein Problem sein, wenn Förderunterricht in einer Klasse in einem Fach angeboten wird, dass die anderen Schülerinnen und Schüler nicht gleichzeitig die Möglichkeit bekommen, für sich auch etwas Sinnvolles herauszuholen. Also das müsste dann schon im Ermessen der Kinder bzw. der Eltern liegen, womit sich die beschäftigen. Also alleine Hausübung machen klingt schon nach einem sehr vernünftigen Ansatz, aber wir haben gehört, dass sogar das unterbunden wird.
Seltsames System. Apropos seltsames System, im kleinen Bundesland Vorarlberg in Österreich gab es bis vor einem halben Jahr keine Schwangerschaftsabbrüche in öffentlichen Krankenhäusern oder irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen. Und im ganzen Bundesland gab es genau einen Arzt, der diese Gesundheitsdienstleistung angeboten hat. Nur der ist halt dann vor einem halben Jahr in Teilpension gegangen. Und nach größeren politischen Diskussionen hat sich dann das Land doch dazu überreden lassen, in einem öffentlichen Krankenhaus eben Schwangerschaftsabbrüche anzubieten. Und das war jetzt eben vor einem halben Jahr. Und seither hat man davon nicht so viel gehört. Nur gab es jetzt einen Skandal, nämlich eine Frau, die eigentlich noch innerhalb der Frist für den zwar nicht legalen, aber straffreien Schwangerschaftsabbruch war und noch eigentlich noch ungefähr 2 Wochen drinnen wäre, hat man sie weggeschickt, weil das Krankenhaus nach ihrer eigenen Maßgabe nur bis zur 13. Schwangerschaftswoche die Abbrüche durchführt. Obwohl das eben dann noch 2 Wochen möglich wäre, zuerst ethische Gründe genannt, was irgendwie seltsam ist, weil entweder man hält sich ans Gesetz oder nicht. Aber sonst gibt es keine Unterscheidung zwischen der 13. und sagen wir 16. Die Patientin konnte dann bei dem teilpensionierten Arzt doch noch den Abbruch medikamentös durchführen. Das ist übrigens immer eine Option. Also es wird teilweise schon ungefähr die Hälfte der Schwangerschaftsabbrüche in Europa medikamentös durchgeführt. Das ist auch etwas, was das Spital einfach hätte sagen können, okay, wir haben jetzt keinen freien Operationstermin, aber hier sind die Tabletten, bitte in diesem zeitlichen Abstand nehmen. Hat dasselbe Ergebnis und funktioniert bei sehr vielen Menschen auch gut. Und dann ist es halt so, seit diese Schwangerschaftsabbrüche im öffentlichen Krankenhaus stattfinden, gibt es eine kleine Gruppe von GeburtszwangaktivistInnen, die dort halt einmal in der Woche demonstrieren. Also das Versammlungsrecht für sich in Anspruch nehmen. Und sie tun das meines Wissens still. Also jetzt nicht irgendwie Leute beschimpfen oder rufen, aber halt mit Tafeln. Dann hat man eine schöne Hecke dort hingesetzt auf der Krankenhausseite, damit man die nicht sieht. Dann sind sie auf 2,5 Meter hohe Stangen umgestiegen und die Plakate haben sie oben befestigt, damit man es über diese Hecke auch durchsieht. Und das hat eben die Forderung ergeben, dass dieses Spital in Bregenz eine Art Bannmeile fordert, damit die Leute auf dem Weg ins Krankenhaus nicht belästigt werden von diesen AktivistInnen, die ihnen letztendlich zur Kenntnis bringen wollen, dass das nicht okay ist, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen.
Kurze Zwischenfrage mal, weißt du, ob das angemeldete Demonstrationen sind? Wahrscheinlich nicht,
doch,
oder?
Doch. Oder doch? Also die achten wirklich darauf, dass das komplett legal abläuft, melden es schön an. Also Demo anmelden ist in Österreich keine große Sache, wenn man es schon einmal gemacht hat. Und sie achten auch wirklich darauf, dass sie nicht laut sind, nicht Leute belästigen etc., weil sie eben keinen Angriffspunkt bieten wollen. In Deutschland ist ja diese Bannmeile eingeführt worden. Also das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist in diesem einen Punkt mit dieser einen Begründung eingeschränkt worden, um Kliniken herum die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und diese Forderung steht jetzt in Österreich auch im Raum. Derzeit ist es so, dass es rechtlich gar keine Möglichkeit gibt, Veranstaltungen, Versammlungen im öffentlichen Raum zu untersagen. Auch wenn man das im Einzelfall ganz gerne machen würde, aber das ist halt wirklich ein Grundrecht und sollte man auch nicht leicht aufgeben. Unsere Podcast-Freundin Gudrun Kugler ist auch auf den Zug aufgesprungen. Sie hat in ihrem Blog gleich einmal ein neues Startziel erfunden, nämlich geschrieben, Lebensschutz ist Startziel. Lebensschutz ist natürlich nicht das, was im Gesetz steht, dass man niemanden ermorden darf, sondern als Lebensschutz bezeichnen sie auch Schwangerschaftsabbruch, auch medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, auch die Verhinderung der Einnistung der befruchteten Einzelle, weil das alles ist für sie dann schon Leben. Und ja, in diesem Blogbeitrag hetzt sie halt gegen die Grünen, obwohl die Forderung eigentlich über Parteigrenzen hinweg geäußert wurde. Ja, wie gesagt, Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht. In Österreich müsste dafür die Verfassung geändert werden. Und Deutschland hat eben das getan heuer, um diese sogenannte Gehsteigbelästigung einzudämmen. Gehsteigbelästigung ist natürlich etwas, was immer wieder an die Wand gemalt wird. Also es ist aus der Geschichte und auch aus den USA bekannt, dass man da wirklich einen Spießrutenlauf durch schreiende, betende, irgendwelche Plastikpföten in die Luft werfende Leute gehen muss. Und die sehen ja nicht eine Frau an, was sie davor hat. Also geraten praktisch alle jungen Frauen und auch nicht so jungen Frauen, bei denen man irgendwie den Verdacht haben könnte, die wollen jetzt zu einem Schwangerschaftsabbruch, in den Verdacht und werden von diesen Leuten belästigt. Also das ist so das Extrembeispiel.
Ja, da muss man vielleicht aber jetzt schon behutsam auch mal anfangen zu unterscheiden, wo da die deutlichen und weniger deutlichen Grenzen verlaufen. Weil Belästigung in der Hinsicht, dass sich mir jemand in den Weg stellt oder Gegenstände nach mir wirft oder mir es verunmöglicht, hier gerade meinen Weg zu gehen. Ich meine, das könnte man, ich bin kein Jurist, ob das Nötigung ist oder sonst irgendeinen Tatbestand erfüllt, das weiß ich einfach nicht. Aber es ist schon etwas anderes als jemand, der nur stumm mit einem Schild dasteht, aber mir sonst eigentlich nichts tut. Also da haben wir schon zwei verschiedene genau. Formen der Belästigung, die vielleicht auch verschiedentlich behandelt gehören. Genau.
Ja, also diese Belästigung, davon sprechen wir hier eindeutig nicht. Da geht es wirklich um einen stillen Protest, wenn man sagen will, eine Versammlung im öffentlichen Raum angemeldet, eine Demonstration, von der das Grundgesetz sagt und wir auch wollen, dass es prinzipiell möglich ist. Andererseits gab es halt in der Corona-Zeit wirklich laute, wirklich belästigende, aggressive Proteste vor Spitälern, teilweise in Spitälern. Das heißt, es ließe sich schon argumentieren und vielleicht könnte man auch parteiübergreifend Unterstützung dafür finden, zu sagen, dass man sagen kann, okay, es gibt öffentliche Gebäude, in denen öffentliche Dienstleistungen erbracht werden und dass es vielleicht sinnvoll wäre, 200, 300, 100 Meter um diese öffentlichen Gebäude, die Gesundheitsdienstleistungen erbringen, herum zu sagen, okay, Protest, die ganze Welt steht euch zur Verfügung, aber da müsst ihr nicht unbedingt die Leute in der Ausübung ihrer Tätigkeiten stören oder den Leuten so Last-Minute-Botschaften mitgeben. Ich glaube, wenn die Leute Plakate hätten mit Impfung ist Mord, wäre die Öffentlichkeit in Vorarlberg leichter zu mobilisieren für so eine Forderung oder ganz in Österreich. Also ich denke, es gibt Argumente, mit denen man sagen könnte, dieses Versammlungsrecht kann man ein bisschen einschränken in wirklich ganz klar und ganz deutlich abgegrenzten Bereichen.
Ja, es ist ja die Freiheit, die eigene Meinung oder den eigenen Ausdruck zu verwirklichen, auch in anderen Bereichen eingeschränkt. Ich denke da an Werbeverbote, die ja auch, weiß nicht, vielleicht beziehen sich die sogar auf Krankenhäuser, jedenfalls aber auf Schulen. Gut, da geht es um Kinder, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber solche Einschränkungen der bürgerlichen Grundfreiheiten sind natürlich immer mit großer Vorsicht zu genießen. Andererseits ist es wahrscheinlich sehr gut argumentierbar, dass gerade rund um ein Krankenhaus eine besondere Form der Ruhe und des freien Geleits und Zugangs eigentlich auch gewährleistet sein muss. Gleichzeitig aber auch, um ein bisschen dagegen zu argumentieren, Versammlungsfreiheit halte ich schon für etwas immens Wichtiges. Also auch jemanden, der in einer schwierigen Situation ist, oder auch eine Person, die in einer schwierigen Situation ist, hat nicht prinzipiell das Recht, von jeder Form der Botschaft, die da vermittelt wird, auch geschützt zu werden, weil wo beginnt dieser Schutz, wo endet er? Das sind schon Fragen, die genau ausgelotet gehören. Also könnte genauso gut in Bereichen, die harmloser sind, ins Treffen führen, dass ich mich belästigt fühle und dass ich diese Botschaft nicht sehen will. Und das darf natürlich auch nicht zu einem Instrument werden, das gegen so etwas verwendet werden kann. Aber letztendlich ist in einer Demokratie immer ein Kompromiss zu finden und es handelt sich um einen sehr spezifischen Fall, der ja auch immer wieder vorkommt. Also kann man auch durchaus etwas versuchen, dagegen zu tun.
Es kommt halt auch immer auf die Form an. So wie ihr vorher schon gesagt habt, kommt es halt immer auf die Form an. Also wenn die still da irgendwo stehen mit ihren Plakaten, ja, dann stören sie nicht, würde ich mal sagen. Wenn sich mir aber jemand in den Weg stellt und mich irgendwie volllabert oder mir, weiß ich nicht, Rosenkranz vorbietet und ich muss ausweichen und einmal links, einmal rechts, ja, dann hört der Spaß auf. Und das ist dann schon Belästigung, ja, würde ich sagen. Und bei solchen Auswüchsen ist dann eine Bahnmeile sicher nicht verkehrt. Also so wie sie es jetzt in Deutschland gemacht haben.
Ja.
Weil, wie Nico vorher gesagt hat, es ist ja eigentlich völlig egal, ob ich jetzt direkt vor dem Krankenhaus protestiere oder demonstriere oder ob ich das 100 Meter weit weg mache. Ja? Die Menschen sehen es.
Für den Demonstrationszweck, nämlich öffentliche Aufmerksamkeit für die eigenen Anliegen zu erzeugen, ist natürlich jeder Platz geeignet, aber natürlich ist das verständlich. Ich habe oft genug vor der ÖVP-Zentrale protestiert gegen Überwachung. Also ich sehe auch so, das Versammlungsrecht, die Versammlungsfreiheit ist ein sehr, sehr, sehr hohes Gut. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob solche Bahnmeilen eine sinnvolle Lösung sind. Ich glaube, die Zivilgesellschaft könnte da auch einiges machen. Also zum Beispiel mit dem Auto Mitnehmdienst. Man meldet sich bei einem Verein, der natürlich die Leute, die Freiwilligen auch entsprechend screent und brieft. Und dann wird man halt einfach an einem Punkt der Stadt aufgenommen und einfach mit dem Auto direkt vors Krankenhaus gefahren und dort ausgelassen. Und dann muss man diese Leute gar nicht mehr wahrnehmen. Dann ging ja dieser Protest in die Leere.
Ist eigentlich ein guter Ansatz. Also es wäre dann sozusagen fein, oder spielen wir das mal ein bisschen durch, ein Rechtsanspruch einer abtreibungswilligen Frau oder mit dem Vorsatz auf ein sozusagen freies Geleit, einen diskreten Haupteingang oder Zugang oder Abholdienst für diesen Eingriff, der sozusagen im Rahmen der Gesundheitsleistung auch konsumiert werden kann, ja. Ich meine, sicher etwas, das praktisch hergestellt werden könnte. Und auf dem Weg würden auch die Proteste ein Stück weit obsolet werden.
Eine andere potenzielle Lösung, die ich aber absolut nicht befürworte, ist, wenn man sich in Wien Demos von Rechten und Gegendemos von Linken anschaut. Also da kann die Polizei, wenn sie will, schon ordentlich, typischerweise den linken DemonstrantInnen, das Demonstrieren sehr verleiden. Also in Österreich scheint es mit der zu geben, Demonstrationen, die man nicht wirklich will, auch von der Polizei ein bisschen unangenehm zu machen. Aber dafür täte ich absolut nicht ein.
Na, ich glaube, wir alle nicht.
Die Gruppe, die diesen Protest organisiert, heißt Plattform Leben Vorarlberg und auf ihrer Homepage haben sie ein Thema posttraumatische Belastungen. Also sie münzen das natürlich darauf, dass angeblich Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, danach große psychische Probleme hatten. Wir haben darüber schon mal in Folge 12 berichtet, dass anteilig mehr Menschen eine Tätowierung bereuen als einen Schwangerschaftsabbruch. Ich nehme an, Nico, du hast deine auch noch nicht bereut. Zeit hat.
Naja, manche hätte man besser ausführen können.
Also teilbereut.
Teilbereut, ja.
Ja.
Aber nichts, was man nicht reparieren kann, indem man noch mehr Tinte drüber macht.
Es gibt eine große sogenannte Longitudinalstudie, also eine Studie, wo dieselben Leute über mehrere Jahre begleitet werden, von der University of California. Die heißt Turnaway Study. Und wir werden das verlinken. Die Erkenntnis dieser großen langjährigen Studie ist, dass die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs sich mehrheitlich nicht negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden, auch das psychische Wohlbefinden der Frau auswirkt. Im Gegenteil wirkt sich die Verweigerung eines Schwangerschaftsabbruchs oder das Fehlen der Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, negativ auf Gesundheit, die finanzielle und die familiäre Situation aus. Also es ist sehr eindeutig, wenn man sich nur auf einen Fall konzentriert und irgendwie die Einzelfälle sucht, denen es nach dem Schwangerschaftsabbruch schlecht geht und nur die in die Öffentlichkeit zerrt, dann blendet man halt einen Großteil der Realität aus. Aber diese Realität ist für die verblendeten christlich-fundamentalistischen GeburtszwangfanatikerInnen nicht so relevant.
Ja.
Wir biegen wieder einmal nach Ungarn ab. Dort ist die Evangelische Geschwistergemeinde eine Religionsgesellschaft derzeit in einer seltsamen Situation. Ihre Konten sind nämlich unter staatlicher Verwaltung und sind sozusagen gepfändet, um offene Rechnungen darüber zu begleichen, die diese sogenannte Evangelische Geschwistergemeinde eben nicht beglichen hat. In dieser Religionsgemeinschaft gibt es seit Jahren große Kontroversen in Ungarn. Es ist eine lange und komplizierte Geschichte. Sie beginnt schon in den 1970er Jahren. Der Gründer dieser Gemeinde ist Gábor Iványi, also Gábor ist der Vorname. Und das ist durchaus eine interessante Figur. Er war schon in der sozialistischen Zeit in den 1970ern aktiv und begonnen hat er in der methodistischen Kirche. Es ist eine in Österreich sehr, sehr kleine evangelische Splittergruppe, gehört in Österreich auch zu den evangelischen Kirchen. Und in Ungarn war es damals schon aber eine eigenständige, anerkannte Religionsgesellschaft. Dieser Iványi fand schon in den 1970ern es wichtig, sich abzuspalten von dieser Abspaltung von Abspaltungen und eine neue Abspaltung zu gründen. Jetzt ist es natürlich so, dass er damals das in Illegalität tun musste, weil natürlich der Staat nicht interessiert war, eine zweite methodistische Religionsgesellschaft zu haben und weil er sich damals schon für Armutsbekämpfung eingesetzt hat. Und im sozialistischen Staat durfte natürlich offiziell keine Armut existieren. Damit waren Vereine und Menschen, die sich um Armutsbekämpfung, um arme Menschen kümmerten, sehr stark unerwünscht. Also diese wohltätige karitative Arbeit ist nicht geduldet worden. Nach der Wende in den 1990ern war Iványi einige Jahre lang Abgeordneter im Nationalrat bei den Freien Demokraten. Das war auch damals meine bevorzugte Partei, also politisch vollkommen okay. Und ja, hat halt seine methodistische Abspaltung weitergeführt. Man würde jetzt einen methodistischen Pastor nicht unbedingt bei den Liberalen verorten, aber das waren halt die Entscheidungen und das war halt dieses kreative Chaos der 1990er Jahre, wie Ungarn eben frei wurde. Es gab zig Parteien, auch im Parlament, und die Demokratie musste sich halt erstmal etablieren. Ja, er hat diese evangelische Geschwistergemeinde weiterhin geführt und diese konzentriert sich auch seither auf Wohltätigkeit, soziale Arbeit und zwar hauptsächlich im Bereich Armutsbekämpfung und Unterstützung armer Leute. Also wenn man auf ihre Homepage schaut, dominieren dort Meldungen zu Spendemöglichkeiten und Dank für Spenden, nicht etwa religiöse Themen. Als Religionsgemeinschaft ist diese Gruppe in der ungarischen Volkszählung in der letzten nicht separat ausgewiesen. Wahrscheinlich ist sie unter den anderen christlichen Konfessionen zusammengefasst. Das heißt, wirkliche AnhängerInnen kann es nur einige tausend oder vielleicht etwas über 10.000 geben. In einem Artikel habe ich die Zahl von 18.000 gefunden. Auch das würde in Österreich noch nicht für die Anerkennung reichen und Ungarn hat ein bisschen mehr EinwohnerInnen. Aber da sind halt die Regeln anders.
Es ist schon sehr nahe an der kritischen Zahl.
Aber ja, es ist halt eine Splittergruppe und die staatlich anerkannte methodistische Kirche, die ursprüngliche, die hatte in der letzten Volkszählung 2.800 Mitglieder. Also das zeigt so die Anerkennung in der Bevölkerung und das Interesse. Also wenn seine Gemeinschaft wirklich methodisch vorgehen würde, hätten sie sich vielleicht in der anderen angemeldet und dann mit ihrer höheren Zahl die halt umreißen können. Und dann hätten sie auch die Anerkennung. Ja, genau. Aber wenn sie nicht.
Vielleicht sollten wir das auch probieren.
Genau. Was wäre die richtige Religionsgesellschaft dafür?
Gute Frage. Ja. Die kleinste einfach von den Anerkannten. Ja.
Oder diese lustigen apostolischen von der letzten
Woche. Ja, ich schaffe das.
Im Vergleich zur relativ niedrigen Mitgliederzahl haben im Vorjahr mehr als 73.000 Steuerzahlende 1% ihrer Einkommensteuer dieser Geschwistergemeinde gewidmet. Das ist ja ein großer Teil der Kirchenfinanzierung in Ungarn. So wie in Italien das recht bekannt ist, kann man auch in Ungarn eben 1% der Einkommenssteuersumme, also von den Steuern, die man tatsächlich zahlt, eben einer Religionsgemeinschaft widmen oder einem säkularen Zweck. Und über ein weiteres Prozent kann man auch verfügen. Das kann man dann jenen Vereinen, die diese Spendennummer besorgt haben und den Leuten kommuniziert haben. Also so kann man bis zu 2% einer Religionsgesellschaft geben. Und das haben im Vorjahr mehr als 73.000 Steuerzahlende tatsächlich gemacht. Das ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass die Leute plötzlich religiös sind, speziell bei dieser Gruppe, sondern ich denke, und viele andere denken das auch, dass das eine Art Protest gegen die Politik der Fidesz-Regierung ist. Und ich habe mir die älteren Zahlen angeschaut. 2021 waren es noch etwa 40.000, die das so an diese Religionsgesellschaft angewiesen, gespendet, gewidmet haben. Dann ein Jahr später 52.000, um dann eben 2023 auf diese 73.000 zu steigen. Also so eine Steigerung ist für die Kirchenmitgliedschaft komplett unrealistisch. Das glaubt wahrscheinlich niemand, aber als Unterstützung für die sozialen, wohltätigen Aktivitäten sehr plausibel.
Das heißt, nur mal eine kurze Rückfrage. Das heißt, es gibt diese, sagen wir, 18.000 Mitglieder, aber es gibt darüber hinaus noch einmal, weiß ich nicht, 50.000 Menschen, sagen wir, die vielleicht oder irgendwas in dieser Größenordnung, die dann unabhängig von einer möglichen Mitgliedschaft auch einfach zweckgewidmet spenden, diesen anderen Teil.
Die sagen, das sind genau die, die das bekommen sollen und nicht etwa die katholische Kirche oder die Sportförderung, das einzige säkulare Ziel für den ersten Prozent. Ja. Gábor Iványi hat ziemlich regelmäßig die Fidesz-Regierung kritisiert, sowohl politisch als auch religiös. Also er hat wirklich schon die Worte, Zitat, teuflischer Macht geäußert. Damit gilt er auch heute als wichtige Figur der Opposition. Bei der Fidesz-Regierung ist er klarerweise sehr unbeliebt. Es war aber nicht immer so. Als nämlich Viktor Orban noch junger, liberaler Oppositioneller war in den 1990er, war Iványi der Geistliche für die Opposition. Und der war tatsächlich der Geistliche bei der Hochzeit von Orban, beziehungsweise als er seine standesamtliche Hochzeit 7 Jahre später quasi kirchlich nachgeholt hat. Das heißt natürlich auch nicht, dass Orban und seine Familie zu dieser Abspaltung von Abschaltungen gehört hätten, sondern dass er halt nur in den 90er Jahren wichtig fand, sein Bürgerlichsein so zu demonstrieren, dass er halt eben mit einem Geistlichen, nämlich dem Modegeistlichen der Opposition, diese Trauung vornimmt. Und tatsächlich hat die ersten 2 Kinder der Orban-Familie auch dieser Iványi getauft.
Klingt ein bisschen wie der Toni Faber von Ungarn.
Ja, nur dass er halt schon wegen seiner politischen und wohltätigen Tätigkeit und nicht seiner Seitenblicke-Qualitäten der Lieblingsgeistlicher der Opposition war. Also wirklich eine komplexe Figur und ich sehe ihn als auch wirklich jemanden an, den man bewundern kann für seine Arbeit und für seine Beharrlichkeit. Der ist jetzt deutlich über 70. Er könnte eigentlich schon aufhören und macht trotzdem weiter. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch ein methodistischer Pastor, das sollte man nicht vergessen. Das gute Verhältnis mit Orban hat sich dann einfach über die Zeit stark geändert. Iványi blieb derselbe. Orban ging vom jungen Liberalen zum alten Illiberalen. Und in einem Interview mit der New York Times hat Iványi Orban als, Zitat, Symbol des Faschismus bezeichnet, was wahrscheinlich dem Verhältnis dann auch nicht mehr zuträglich war. Und eben gemeint, dass er eine, Zitat, faschistische Partei leiten würde. Aber das war halt eben nicht der erste Konflikt. Zur Erinnerung, die aktuelle Fidesz-Regierung kam 2010 an die Macht und ist seither an der Macht. Und 2011 gab es dann ein neues Religionsgesetz. Da wurden etlichen Religionsgesellschaften die staatliche Anerkennung entzogen, auch dieser Geschwistergemeinde.
Ist das begründet worden oder?
Man hat einfach ein neues Gesetz mit neuen Regeln gemacht, vermutlich auch mit so Mitgliedschaft, Untergrenzen etc. Ich weiß das nicht im Detail und es haben mehrere Religionsgesellschaften dagegen geklagt. In Österreich kommt das ja quasi nicht vor, dass man jemandem das entzieht.
Die Rückabwicklung ist ungekannt, ja.
Ja. Das hat natürlich bedeutet, dass ab 2012 man dieses Prozent nicht mehr widmen konnte an diese Religionsgesellschaft. Also damit ist ihnen eine kalkulierbare und nicht kleine Finanzierung gestrichen worden und sie hatten nicht mehr die Möglichkeit, das zu bekommen. Und wirklich freiwillige Spenden zu lukrieren regelmäßig ist viel, viel schwerer, als zu sagen, hey, du musst einmal nur hier unterschreiben und dann ist 1% von deiner Einkommensteuersumme uns gewidmet. Also klarerweise ein großer Einbruch und auch die staatlichen Unterstützungen für konkrete wohltätige und soziale Zwecke, wie für den Betrieb von Schulen, waren danach schwieriger oder gar nicht mehr zu bekommen. Und zum Beispiel bekamen die Schulen dieser Kirche auch nicht mehr die erhöhte Unterstützung, die andere religiöse Schulen bekommen, sondern eben nur die normale Unterstützung, die halt jede Schule bekommt. Das kann man natürlich alles schlecht finden, also dass die Religionsgemeinschaften überhaupt Schulen betreiben oder dass es für eine Kategorie von Schulen erhöhte Unterstützungen gibt. Aber Tatsache ist, dass diese Gruppe aus Spenden und auf Pump mit allem weitermachte und seither auch regelmäßig vor der Pleite stand. Also die haben sich davon einfach nicht beirren lassen, haben natürlich parallel auch geklagt etc., aber sie haben wirklich alles getan, um Spenden zu lukrieren und alles, was sie vorher gemacht haben, nämlich sich auf Armutsbekämpfung zu konzentrieren und auch in diesen Schulen arme Familien speziell zu unterstützen. Das haben sie wirklich ohne Pause weitergemacht, auch unter sehr schwierigen Bedingungen. Jetzt ist halt natürlich so, dass wenn man zu wenig Geld hat, zum Beispiel die MitarbeiterInnen nicht bezahlt, Sozialversicherungsbeiträge für sie nicht bezahlt, Steuern nicht bezahlt und auch Gas- und Stromrechnungen nicht bezahlt. Und diese Posten sind teilweise seit Jahren offen geblieben. Also einerseits bewundernswert, wenn man auch die Leute motivieren kann, dass sie vielleicht zu einem Drittel ihres normalen Einkommens des gesetzlichen Mindestlohns das machen, eben mit dem Versprechen, dass das irgendwann schon eintreffen wird. Es ist nicht okay, Sozialversicherungsbeiträge, die man abgezogen hat, dann nicht an die Sozialversicherung weiterzugeben. Das schädigt halt auch wieder dieses Umlagesystem, die Sozialversicherung. Also einerseits starke Motivation für das Gute und für das Wohltätige, andererseits aber auch Realitätsverweigerung und Selbstausbeutung. Langfristig kann das so auch nicht die richtige Lösung sein.
Ja, natürlich nicht.
Dieses erste Gesetz wurde dann ziemlich schnell vom Ungarischen Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Dieser Gerichtshof war damals noch nicht so umgefärbt von der Fidesz wie heute, muss man auch sagen. Dann wurde auch die zweite Version des Gesetzes aufgehoben, etc. Und letztendlich in Straßburg beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof war die Religionsgemeinschaft erfolgreich. Das heißt, die Republik Ungarn musste dann teilweise Entschädigungen zahlen, allerdings halt Jahre später und auch nur teilweise trafen diese ein. Im Jahr 2017, also doch nach 7 Jahren, wurde die Summe von umgerechnet 3 Millionen Euro gemeldet. Da merkt ihr, was das für niedrige Summen sind. Das war die Entschädigung für mehrere Jahre Ausfall. Mhm. Also wenn man es mit der katholischen Kirche in Österreich vergleicht, sind das wirklich Peanuts. Es gibt wirklich fast jedes Jahr einen Skandal. Diese Religionsgemeinschaft ist schon über Jahre immer wieder an der Schwelle zur Pleite gestanden oder dort gestanden, wo man bei jedem Unternehmen sagen würde, ja, das ist jetzt Konkurs, das ist jetzt zahlungsunfähig und sie haben halt irgendwie immer weitergemacht. Also diese 3 Millionen Euro sind wirklich nicht viel, wenn man bedenkt, dass diese Gemeinschaft etwa 40 Einrichtungen betreibt, von der Armenspeisung über Frauenhaus und Heim für Geflüchtete bis hin zu Kindergärten und Schulen. Immer mit Fokus auf Menschen und Familien in tiefer Armut. Also die Kirche wurde zwar entschädigt und einige ihrer früheren gesetzlichen Rechte hat sie auch zurückbekommen. Das heißt, man kann ihr jetzt wieder diese Steuergutschrift überweisen, aber sie ist immer noch nicht auf der Liste der anerkannten Religionsgesellschaften drauf. Also offiziell anerkannt ist sie immer noch nicht und hat halt eben immer noch nicht den Status, den die, sagen wir, eher kooperierenden Kirchen schon bekommen, auch wenn sie teilweise etwas kleiner sind. Der Ausgang dieses Streits ist ungewiss. Sie klagen zwar weiter auf die Anerkennung, aber mittlerweile, 14 Jahre später, sind halt die Gerichte schon so urbanistisch umgefärbt, dass der Ausgang ungewiss ist. Und dieser Ivanyi macht halt so weiter, als wäre er sich komplett sicher und könnte sich komplett sicher sein, dass er eh alles gewinnen wird. Und dann kommt aber die Entschädigung nachträglich rein. Das glaube ich halt nicht.
Ja, es ist erstaunlich, dass er überhaupt noch weitermacht und sich das leisten kann.
Genau. 2022 gab es eine Hausdurchsuchung des ungarischen Finanzamts in der Zentrale der Kirche mit dem Verdacht auf Steuerbetrug. Es wurde zwar in den oppositionellen Medien als staatliche Repression betrachtet, aber es ist plausibel. Wenn man in Österreich die Einkommensteuer und die Sozialversicherung jemandem nicht auszahlt, aber dann halt auch nicht weiter überweist, ist das ganz klar Steuerbetrug. Punkt. Da gibt es nichts zu streiten darüber. Das ist halt staatliches Vorgehen. Ob das bei allen so durchgesetzt wird, ist die Frage. Aber da hat die Finanzpolizei vollkommen richtig gehandelt. Heuer wurde der Finanzbeauftragte der Kirche sogar in Handschellen abgeführt und in Untersuchungshaft gesteckt. Nach etwas mehr als einem Monat wieder freigelassen. Und er wird sich halt gegen diese Anklage auf freiem Fuß verteidigen müssen. Auch wieder, vielleicht hätte man die Untersuchungshaft nicht machen müssen, vielleicht hätte man nicht die Handschellen anlegen müssen, hat für die Fidesz-Propaganda schöne Bilder ergeben. aber auch gleichzeitig für die Opposition, die halt die staatliche Repression beklagen konnte. Iwani selbst steht auf dem Standpunkt, dass das alles nur Prüfungen Gottes sind und dass diese ständigen Schwierigkeiten und das am Rand der Pleite operieren einfach Wunder sind. Immer wenn es weitergeht, ist das ein Wunder. Wenn es schlecht läuft, ist das natürlich die böse staatliche Repression. Also er hat offensichtlich nicht vor, irgendetwas zu ändern und führt diese karitativen Einrichtungen weiter, ohne Rücksicht auf die finanziellen Möglichkeiten. Und ja, bisher hat er vor Gericht schon öfter Recht bekommen, aber ob das mit den restlichen Verfahren auch so funktionieren wird, das ist alles andere als gesichert. Und jetzt sind eben seine Konten unter staatlicher Kontrolle. Das heißt zum Beispiel, dass die Steuerschulden, die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt wurden und auch die offenen Strom- und Gasrechnungen. Das ist ja auch etwas, wo man sagen sollte eigentlich, okay, Strom und Gas müssen alle zahlen. Und wenn jetzt jemand sagt, nein, ich bezahle lieber meine Mitarbeitenden, egal was sie für wohltätige Zwecke damit finanzieren, das macht den Strom halt wieder für andere teurer.
Ja, aber wie kommt man durch, dass man die Rechnungen nicht bezahlt? Überall anders wird Strom und Gas abgedreht.
Das ist eine Religionsgesellschaft.
Und es wurden seine privaten Konten dadurch forstet und das Geld beschlagnahmt?
Meines Wissens die Konten der Religionsgesellschaft. Er selbst lebt in ziemlicher Armut. Der hat jetzt nicht Millionen auf der hohen Kante, wie wahrscheinlich die Leiter anderer Religionsgesellschaften. Bei ihm selbst war ziemlich sicher nichts zu holen. Aber es kommt halt Geld rein. Es kommen Spenden rein, es kommen diese 1% der Steuern rein. Auf den Konten der Institution sind natürlich schon regelmäßig Summen eingetroffen von diesem Steuer-1% von Spenden und anderen Quellen. Aber das ist halt trotzdem nicht in Ordnung, dass man die Gasrechnung und die Stromrechnung nicht bezahlt. Jetzt ist es halt so, dass wahrscheinlich die Mitarbeitenden nicht bezahlt werden und einige halt dann eine andere Arbeit annehmen müssen. Tatsächlich hat die Stadt Budapest im letzten Jahr schon die Einrichtungen, die in Budapest sind, teilweise übernommen. Oder zumindest die Bezahlung der Mitarbeitenden dieser Einrichtungen übernommen, weil es einfach damals schon nicht wirklich ging. Am Land unter Fidesz-Bürgermeistern passiert das dann eher nicht. Iwani hat sich in dieser Sache mit den Stromrechnungen damit verteidigt, dass die Polizei und die Krankenhäuser diese ja auch nicht bezahlten, was einerseits wahr ist, andererseits halt doch Whataboutism ist und da sollte man eigentlich eher sagen, ja, die sollen das halt bitte auch bezahlen. Man kann jetzt nicht einfach das Gesetz in die Hand nehmen und sagen, ich bin wichtiger oder wohltätiger als Spitäler und die Polizei. Ich ernähre lieber arme Menschen und lasse mir den Strom von der Gemeinschaft finanzieren. Das geht halt nicht.
Geht nicht. Andererseits sieht er sich einem Justizsystem gegenüber, das offensichtlich keine faire Rechtsstaatlichkeit oder garantiert und auch ein politisches System, dass das nicht tut. Ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis natürlich. Ich höre nur deine Geschichte aufmerksam.
Also ich würde sagen, dass er schon über seine Verhältnisse einfach versucht zu machen, was irgendwie möglich ist. Das ist das, was ich als Realitätsverweigerung bezeichnet habe. Es gibt auch in diesem System für Religionsgesellschaften die Möglichkeit, sich wohltätig zu betätigen und halt im Rahmen der Möglichkeiten zu machen. Andererseits, es gibt Armut in Ungarn, es gibt viele Betroffene und er macht da wirklich Gutes und hat da etwas aufgebaut und organisiert, wo sehr vielen Menschen geholfen wird. Leider wahrscheinlich auf Kosten seiner Mitarbeitenden und eventuell nicht sehr nachhaltig. Ja, also komplexe Situation. Der Staat hat bisher versprochen, die Einrichtungen, zum Beispiel Schulen, so weiterzuführen, dass niemand zu Schaden kommt. Aber die Leitung wird dann halt irgendwann ausgetauscht werden, wenn diese übernommen werden. Also wir haben hier eine Situation, für die wir eigentlich ständig eintreten, nämlich dass der Staat Dinge, die Religionsgesellschaften nicht mehr bezahlen können oder wollen, übernimmt und dann halt säkularisiert. Aber irgendwie kann ich mich darüber jetzt nicht so eindeutig freuen.
Um dich besser schlafen zu lassen, alles das, was Herr Iwani macht, wäre ja auch ohne Religion möglich. Also es könnte genauso gut ein beseelter Mensch sein, im übertragenen Sinne, der diese Leistungen für die Gesellschaft erbringen will. Kann sein, dass er religiös motiviert ist, muss aber nicht sein. Es kommt jedenfalls nicht zwingend ursächlich aus dem, was Religion ist.
Ja, In dem Kontext eben mit diesen 2x1%, wo 1% eigentlich fast nur Religionsgesellschaften zugewidmet werden kann, ist das halt einfach ein möglicher Rahmen. Und wie wir sehen, findet er offensichtlich wahrscheinlich mehr als 2-3 Mal so viele Menschen, die einfach sagen, ja, das unterstütze ich, ohne jetzt wirklich dieser speziellen methodistischen Gemeinde anzugehören. Also es ist komplex, wir können hier jetzt nicht unser übliches Schema anwenden, dass die Religionsgesellschaft böse ist und dass alle profitieren, wenn der Staat die Leistungen, die er selbst bezahlt, auch selbst verwaltet. Das würden wir im Normalfall wünschen. In diesem Fall wird es wahrscheinlich zu Verschlechterungen führen in diesen Einrichtungen, zumindest in Bezug auf die Unterstützung armer Menschen und sozial benachteiligter Menschen.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Wir haben ja dieses System nicht, das es in Ungarn, Italien und auch anderen Ländern gibt. Genau genommen handelt es sich aber um eine Art Nudging, um eine Art verpflichtende Abgabe, bei der die Zweckwidmung eben frei gewählt werden kann. Die Frage ist, ob ohne diesen staatlichen Nachdruck dieser doch 1%igen Steuerbelastung diese Systeme überhaupt erhalten werden können. Also ich würde schon so weit gehen, dass ich sage, dass es sich hier um Steuergeld handelt. Ja. Letztendlich, ob die Einrichtung dann von einer religiösen, einer sonst mildtätigen oder sonstigen NGO betrieben wird, ist dann eigentlich egal. Man könnte sogar sagen, dass der private Überzeugungsmarkt das im marktwirtschaftlichen Sinn besser regelt, als der Staat das machen kann. Allerdings doch mit Mitteln, die aus der Allgemeinheit kommen, die ein gewisses Pouvoir darüber hat, diese Mittel auch zu verteilen. Also ich halte das System, dieses Otto per Mille in Italien und auch wie es Ungarn praktiziert, jetzt nicht für völlig abwegig. Würde zumindest, wenn man schon Dinge steuerlich absetzen kann oder dazu angehalten wird oder verpflichtet wird, das zu machen, dann gibt es zumindest einen gewissen Spielraum den Bürgerinnen und Bürgern in die Hand.
Ja, es ist ein System, das durchaus diskutiert werden kann. Das ist halt jetzt das System in Ungarn und letztendlich ohne diese Gelder gäbe es die schon lange nicht. Das ist auch ziemlich klar. Ich danke halt auch, dass er eben naiv ist und im guten Glauben einfach über die Möglichkeiten, die realen Möglichkeiten hinaus diese Wohltätigkeitsprojekte betrieben hat, mit zugegebenermaßen sehr großem persönlichem Einsatz und auch mit Selbstausbeutung, zu der er auch andere anstiften konnte. Also in dem, was er gemacht hat, sehr geschickt. Aber er hat diese Leute halt um ihre Sozialversicherung, um einen Teil ihres Gehalts gebracht, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, dass die Fidesz-Regierung in die Rechte der Religionsgesellschaft eingegriffen hat. Das haben ja die Gerichte festgestellt, also das ist nicht nur unser Vorwurf hier. Also es wurden hier wirklich auf allen Seiten Fehler gemacht und werden auch weiterhin. Gleichzeitig zeigt diese kleine Religionsgemeinschaft, was sie mit wirklich beschränkten Mitteln in der Armenfürsorge und Armutsbekämpfung tun konnte. Stellen wir uns mal vor, die Mormonen und die katholische Kirche würden ihre Hunderten von Milliarden ähnlich einsetzen. Unsere Welt sähe komplett anders aus.
Absolut, ja.
Also mein Fazit wäre, die Armutsbekämpfung sollte eine staatliche Aufgabe sein, genauso wie Bildung. Die gesetzlichen und finanziellen Strukturen, die diese ungarische evangelische Geschwistergemeinde nutzt, sind nämlich dieselben, die halt zum Missbrauch durch Religionsgesellschaften einladen. Und das geht von religiöser Indoktrination über selektive Hilfe nur für Angehörige der Religionsgemeinschaft bis hin zu offenem Betrug. Offenem Betrug zum Beispiel: die staatlich anerkannte Pfingstkirche in Ungarn wird aktuell wegen 37 Millionen Euro umgerechnet Budgetbetrugs untersucht. Also eine Größenordnung mehr als diese nachtäglichen Entschädigungen, die diese wohltätige Geschwistergemeinde bekommen hat. Diese Pfingstkirche, die hat ihre staatliche Anerkennung, die hat eben als anerkannte Religionsgesellschaft dem Staat eine Menge Wohltätigkeit verrechnet, also so Armenspeisung und sowas, nur halt nicht durchgeführt. Sie haben einfach so getan, das angegeben, hier bitte 1 Million für Armenspeisung in dieser Stadt, nur gab es die gar nicht. Also wirklich offener Budgetbetrug.
Ich denke, das ist kein Einzelfall.
Hat für sie lange Zeit funktioniert. Nächstes Thema, Caritas Luxemburg wurde allein heuer um 61 Millionen Euro betrogen.
Wie geht das? Das ist ein unfassbarer Betrag.
Ja, überhaupt für Luxemburg, einen kleinen Staat.
Ja, für Luxemburg natürlich auch Peanuts, ja. Stimmt, ja, habe ich vergessen.
Ja, Luxemburg ist schon kleiner als Österreich, also das ist schon eine sehr große Summe. Und anscheinend haben in dieser Einrichtung jegliche Mittel- und Kontrollmöglichkeiten gefehlt und jemand konnte wirklich in einem Jahr 61 Millionen Euro abzweigen für private Zwecke. Also wie gesagt, die Struktur von Religionsgesellschaften lädt zu Missbrauch und Betrug ein. Will ich jetzt eben dieser Geschwistergemeinde nicht unterstellen, aber das ist einfach nicht die richtige Struktur für Armutsbekämpfung.
Ja, danke Balasch für diese ausführliche Geschichte, die wirklich einmal etwas anderes ist in unserem Podcast und auch einen anderen Blickwinkel reinbringt, den wir üblicherweise vertreten oder sozusagen unseren Blickwinkel ein Stück weitermacht. Finde ich spannend, danke.
Ich denke, wenn Religionsgemeinschaften grundsätzlich überprüft werden würden, würde da noch viel mehr ans Licht kommen. Grundsätzlich und überall, nicht nur in Ungarn.
Der Verdacht liegt nahe. So, das war's für heute mit unseren Themen. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wie schon angekündigt, wir machen ab jetzt nach jeder Folge, ungefähr eine Woche nach jeder Folge, damit alle die Möglichkeit haben, das anzuhören, einen Online-Stammtisch. Einfach ungezwungen mit einer Web-URL, da kann man vorbeischauen und uns nochmal direkt Feedback geben oder weiterhin über die Signalgruppe oder per E-Mail oder ihr könnt auch brennende Kreuze vor unseren Häusern aufstellen, wie immer ihr euch das Feedback vorstellt. Danke und bis zum nächsten Mal.
Danke und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die brennenden Kreuze.
Oh ja, in der Nacht sieht das sicher schön aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.